Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist nicht anders. Ich bin den Okkultisten in die Hände gefallen. Das schreibt der Lübecker Patrizier und Protestant Thomas Mann 1924. Eine Wiener Ausstellung, die widmet sich dieser Faszination des Okkulten um 1900. Und da gab es reichlich Gründe für. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Michael Köhler einlädt. Bevor es gleich um die Filmfestspiele in Venedig geht, schauen wir zuerst nach Chemnitz. Gestern erst hat die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch ein positives Zwischenfazit gezogen, von einem Riesenerfolg gesprochen. Da sehen sich wenige Monate vor Ende des EU-Kulturhauptstadtjahres Chemnitz 2025 die Veranstalter mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Die Organisatoren der Street Art Ausstellung, der Projektpartner E-Book, hat Teile eines Kunstwerkes inzwischen abgehängt. Alexander Moritz, unseren Landeskorrespondenten in Sachsen, habe ich vor der Sendung gefragt, welche Werke sind denn davon betroffen, welche sind abgehängt, wie sehen die aus, was ist zu sehen und zu lesen?
Antisemitismusvorwürfe gibt es gegen 6 Kunstwerke, die bei der E-Book zu sehen sind. Das ist eine mehrteilige Arbeit von Luke Carter. Die zeigt unter anderem Landkarten, auf denen zunächst der gesamte Nahe Osten rosa gefärbt ist und sich dann das Gebiet des Staates Israel blau immer weiter ausbreitet. Dazu der Schriftzug »Deutschland mordet mit«. Und ein sich küssendes, schwules Paar, ein Israeli, ein Palästinenser, daneben der Slogan »No Pride in Genocide«. Durch beide Aussagen, durch beide Slogans wird das militärische Vorgehen Israels also als Völkermord bezeichnet. Dann gibt es Kritik auch gegen eine Arbeit des finnischen Künstlerkollektivs Plan B, Netanyahu Sticker Gaza Set. Das ist eine Wand, auf der sind Kinder zu sehen mit amputierten Gliedmaßen, bunt gemalt und so angeordnet, als wären es eben kleine Aufklebebildchen zum Abziehen. Und diese Darstellung mit den verstümmelten Kindern schließe an Legenden über Ritualmorde an. Juden würden angeblich absichtlich Kinder töten. So die Kritik. Die wird vorgebracht von einem jüdischen Professor, der an der Technischen Universität in Chemnitz lehrt. Er schreibt, einige Werke würden bewusst antisemitische Klischees reproduzieren, historische Zusammenhänge und die Komplexität der Lage nicht ausreichend würdigen. Und vergangene Woche hat dieser Professor einen Brief aufgesetzt an die E-Book-Festival-Leitung, unterschrieben von etwa 80 Personen, unter anderem aus dem Vorstand der jüdischen Gemeinde in Chemnitz.
Jetzt ist der Name mehrfach gefallen. Wer ist dieser Projektpartner E-Book der EU-Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 und wo werden denn diese Werke gezeigt?
Die E-Book, das ist ein Kürzel für Industriebrachenumgestaltung, ein Kunstfestival, das gibt es schon seit 2006. Street-Art-Künstlerinnen und Künstler bespielen dafür wechselnde, verlassene Industriegebäude in Sachsen. Dieses Jahr eben zu Gast in Chemnitz, europäische Kulturhauptstadt. Dort in einem leerstehenden Krankenhaus wurden Wände bemalt und Treppenhäuser zur Galerie umfunktioniert. Ich war dort vor 2 Wochen bei einem Vorabrundgang dabei und auch dabei sind mir schon die jetzt kritisierten Werke aufgefallen als möglicherweise kontrovers. Und damals hat mir der Sprecher der E-Book, Martin Langhoff, gesagt, das Ganze sei keine kuratorische Setzung der Veranstalter, sondern die Künstler könnten machen, was sie wollen.
Die Artists reißen an und können einmal die Flächen selbst wählen, aber auch die inhaltlichen Arbeiten selbst gestalten. Also wir haben da keine Vorababsprachen. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die wir einhalten. Sexistische, rassistische Inhalte tolerieren wir nicht. Aber Krieg, Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, das ist einfach das aktuelle Thema gerade in der Weltpolitik. Und dementsprechend ist es eigentlich auch naheliegend, dass viele Artists sich damit auseinandersetzen.
Mein Eindruck war bei diesem Gespräch schon, dass die Veranstalter der E-Book da vielleicht etwas blauäugig reingestolpert sind. Das ist ein Verein mit Sitz in Leipzig. Das Festival wird größtenteils ehrenamtlich organisiert. Also anders als beispielsweise bei der Documenta in Kassel, steckt da auch nicht so viel Geld dahinter. Mit dieser Kritik und der Kontroverse um die Wandgemälde, um die es jetzt geht, damit hätte man aber meines Erachtens rechnen können.
Wer hat darauf aufmerksam gemacht? Du hast es ja schon angedeutet. Und wie gehen die Verantwortlichen damit um?
Ja, diese Kritik kam eben in einem Brief an die Veranstalter. Der Brief wurde letzte Woche abgeschickt. Gestern gab es dann eine öffentliche Kontroverse darüber, weil das Ganze in der Lokalzeitung gelandet ist. Die E-Book versucht jetzt Schadenbegrenzung zu betreiben. Sie distanziert sich klar von Antisemitismus, hat einen externen Antisemitismus-Experten eingeschaltet und daraufhin auch einige Werke teilweise abgedeckt. Den Schriftzug Deutschland mordet mit und auch die Landkarten in Lukaters Werk sind nicht mehr zu sehen. Daneben ist vor Ort auch eine Erklärung angebracht. Und von der E-Book heißt es, obwohl die Arbeit des Künstlers nicht in der Intention antisemitisch sei, habe man sich entschieden, die Teile abzuhängen. Und jetzt im Laufe der Woche möchten die Veranstalter noch weitere Experten zu Rate ziehen, weil das Thema sei, Zitat, so komplex, dass man es selbst nicht ganz klar einschätzen könne, so die E-Book im Gespräch mit der Chemnitzer Lokalzeitung Freie Presse. Sie haben es angedeutet, auch das sächsische Kulturministerium ist inzwischen involviert. Die Kulturhauptstadt GmbH, die das Gesamtprogramm kuratiert, hat sich auch schriftlich gemeldet mit ein paar knappen Zeilen. Da heißt es nur, die E-Book sei selbstverantwortlich für die Inhalte. Auch die Kulturhauptstadt als Veranstalter prüfe die Vorwürfe und man sei aber in einem konstruktiven Dialog. Da kann ich mir nur den Reim drauf machen, dass die Veranstalter der Kulturhauptstadt ein bisschen die Verantwortung auch wegschieben wollen, weil auch die Kulturhauptstadt wusste, was dort ausgestellt ist vor Eröffnung.
Wir haben natürlich Veranstalter und Projektpartner gebeten, sich mündlich zu äußern. Die haben aber nur schriftlich geantwortet. Teils abgehängte Kunst in Chemnitz. Alexander Moritz berichtete über diese Antisemitismusvorwürfe bei der EU-Kulturhauptstadt. Auch die internationalen Filmfestspiele von Venedig stehen im Zeichen der aktuellen Politik mit ihren neuen Filmen. Zu Beginn wurde das Festival aufgefordert, sich zum Gaza-Krieg in Stellung zu bringen, zu beziehen. Heute nun lief ein lange erwarteter Film der tunesischen Regisseurin Kauter Benhania im Wettbewerb, ein von Brad Pitt und Joaquin Phoenix mitproduziertes Dokudrama über ein getötetes palästinensisches Mädchen im Gaza-Streifen, The Voice of Hind Rajab. Im Zentrum steht der Tod des gleichnamigen palästinensischen Mädchens, dessen letzte Telefongespräche aufgezeichnet wurden. Daher der Titel Katja Nikodemus. Ich vermute mal, dass das ein sehr ergreifender Film ist. Aber zuerst, wie setzt die Regisseurin das Tonmaterial in diesem Film ein?
Ja, dieses Tonmaterial, das ist der Ausgangspunkt und auch das Zentrum des Films, weil die sechsjährige Hind Rajab wurde eben 2024 bei einer Militäraktion der israelischen Armee im Gazastreifen getötet, zusammen mit der Familie ihres Onkels. Sie starb als Letzte in dem zerschossenen Auto und bei dem Versuch, der Sechsjährigen zur Hilfe zu kommen, wurden auch zwei Rettungssanitäter in ihrem Ambulanzwagen getötet. Und vor ihrem Tod hatte Hind Rajab eben per Handy noch 3,5 Stunden Kontakt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der palästinensischen Hilfsorganisation Rote Halbmond. Und ja, die Regisseurin Kauter Benhania, die verwendet diese Aufnahmen und kombiniert sie mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die die Mitarbeiter dieser Rettungsstelle spielen. Und sie spielen die Sätze der echten Mitarbeiter wörtlich nach und zwar auch sehr emotional nach. Und ja, sie haben danach gefragt, ob das alles ergreifend ist. Die Figuren haben fast ununterbrochen Tränen in den Augen oder weinen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühlte mich von dem Film in emotionale Geiselhaft genommen, denn die im Netz verbreiteten Äußerungen des Mädchens Hind Rajab, die Angst, die Bitten um Hilfe, das Betteln, das Flehen, das sind allein schon erschütternde Äußerungen und für mich wirkt es eigentlich pietätlos, sie in einen fiktionalen Film hineinzuschneiden und die Regisseurin schreibt auch im Vorspann von einer Dramatisierung und ich frage mich eben, warum man den Tod eines Kindes noch zusätzlich dramatisieren muss.
Da schließt sich die Frage an, wenn das ein streitbarer Film ist oder mit diskutablen Methoden sich jedenfalls deren bedient, ist der auf so einem Festival wie Venedig dann richtig aufgehoben?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich ständig stellt, wenn man den Film sieht. Ich finde es richtig, den Film zu zeigen, als Versuch, das Geschehen eben filmisch umzusetzen. Aber ich finde es eigentlich nicht richtig, ihn im Wettbewerb in der Konkurrenz um den Goldenen Löwen zu zeigen. Denn auch die Jury wird ja durch die Dramatisierung dieses Kindestodes in Geiselhaft genommen. Und wie auch immer sie entscheidet, wird man ihr ideologisch-politische Motive unterstellen. Und bei der Pressekonferenz heute Mittag, da ging es eben auch nur um Statements. Also die Schauspieler und Schauspielerinnen betonten alle mehrmals, sie hätten nicht gespielt, sondern wirklich geweint. Und eine kritische Frage, ob die Regisseurin das tote Mädchen nicht ausbeute, die wurde von ihr einfach abgebügelt.
Wenn wir uns einem weiteren Film zu, nämlich dem der Regisseurin Catherine Bigelow, die hat mit dem Film The Hurt Locker 6 Oscars schon gewonnen. Die Regisseurin ist jetzt im Action-Genre tätig, war so ein bisschen überrascht. Der Titel allein ist schon explosiv genug. House of Dynamite, ein Dynamithaus. Ich weiß nicht, ob das Weiße Haus in Washington damit gemeint ist. Um was geht's da bitte?
Also es geht wirklich um den schlimmsten vorstellbaren Albtraum, um eine Situation, die einen zu einem nuklearen Krieg führt oder führen kann. Eine Rakete wird mit einem nuklearen Sprengkopf, die wird auf die USA abgeschossen und alle Versuche, sie zu stoppen, scheitern. Und Bigelow erzählt das Geschehen von der Entdeckung der Rakete bis kurz vor ihrem Einschlag in Chicago dreimal aus unterschiedlichen Perspektiven, die überlappen. Und wir befinden uns wirklich direkt im Situation Room des Weißen Hauses, in einer Militärbasis, im Büro des Außenministers, bei einer Konferenz hochrangiger Militärs und zuletzt auch an der Seite des Präsidenten. Und die Bilder und Szenen, die haben wirklich einen packenden Rhythmus. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Weißen Hauses versuchen verzweifelt herauszufinden, welches Land diese Rakete abgefeuert hat. Also man telefoniert mit Moskau, man lässt sich von einer Nordkorea-Expertin beraten, man ruft natürlich auch die Verwandten an. Das ist wirklich ein hochspannender Katastrophenfilm in der Logik der Eskalation. Und am Ende muss eben der Präsident in der Air Force One entscheiden, ob oder gegen wen zurückgeschlagen wird.
In den USA wird also von Unbekannten eine Rakete gestartet. Wie politisch ist das Ganze?
Also es ist kein Botschaftsfilm. Ich finde den Film indirekt sehr politisch, weil alle diese amerikanischen Regierungsmitglieder wirken gut ausgebildet. Sie versuchen, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Sie sind besonnen, sie agieren rational. Und natürlich ertappt man sich dabei, die Situation mit dem gegenwärtigen Personal des Weißen Hauses durchzuspielen und denkt sich einfach nur, oh Gott, bitte lieber nicht.
Katja Nikodemus über zwei neue Filme vom Filmfestival in Venedig. Danke dafür. Die Kritik, und damit kommen wir jetzt zur Ausstellung und zur bildenden Kunst, an den erstarrten Formen, dem Wilhelminismus, dem Materialismus, dem Militarismus, die Entdeckung aber auch der unerfüllten Wünsche, das Drängende des Unbewussten, die Triebe, Tristans Trauer, die führten um 1900 nicht nur zur Kritik an der Gesellschaft, sondern auch zu neuen Lebensformen. Lebensphilosophie, Reformkultur, Vegetarismus, das Nacktbaden, die Kohlrabi-Apostel. Die Künste brachen insgesamt auf und bewegten was. Raste nie, dann haste nie, neu raste nie. So hieß diese Modekrankheit damals in den Metropolen. Nervenzerrüttung. Naturkostfreunde, Sonnenanbeter, prophetische Umhertreiber, wie Thomas Mann sie auch nannte, die hatten Konjunktur. Aber sie waren auch schöpferisch. Eine Wiener Ausstellung zeigt diese Suche nach dem neuen Menschen durch Kunst. Verborgene Moderne, Faszination des Okkulten um 1900. Günther Keindelsdorfer berichtet.
Gott ist tot. Was Friedrich Nietzsche 1882 proklamierte, hatte Folgen. Wo einst ein Gott thronte, der christlich-jüdische, erblühte im Fin des Siècles ein bunt schillerndes Multiversum aus heidnischen Kulten und spiritistischen Sekten. Die Szene gestaltete sich unübersichtlich. Indische Weisheitslehren eroberten die europäischen Salons, griechische und germanische Götter wurden reanimiert, theosophische Phantastinnen wie Madame Blavatsky verkündeten die Existenz übersinnlicher Wesen und überall zwischen Paris, München und St. Petersburg, nicht nur in Revue-Theatern und Varietés, wurden Geisterbeschwörungen abgehalten. Es waren aber nicht nur Spinner und Obskurantistinnen, die sich in der allgemeinen Gärung der Jahrhundertwende mit okkultistischen Lehren abgaben. Darauf weist Matthias Dusini, einer der Kuratoren der Wiener Ausstellung, hin.
In der Ausstellung können wir zeigen, dass Künstler wie Oskar Kokoschka und Egon Schiele diese theosophischen Schriften sehr genau gelesen haben. Also Farbtheorien über feinstoffliche Astralleiber fast eins zu eins in ihre Werke eingeflossen sind. Und eben auch die abstrakte Malerei eines František Kupka sich ohne diesen spiritistischen, theosophischen Hintergrund gar nicht verstehen ließe.
Um 1900 konkurrierten die unterschiedlichsten weltanschaulichen Strömungen miteinander. Sozialismus und völkischer Nationalismus, Pazifismus, Feminismus und Imperialismus, Rationalismus und Neuromantik. Eine Zeit brodelnder Unübersichtlichkeit. Dazu kam die Lebensreformbewegung, die Freikörperkultur, vegetarische Ernährung, Naturheilkunde und kollektivistische Lebensformen miteinander verbinden wollte. Ivan Ristic, einer der Kuratoren der Wiener Ausstellung, hebt die Gemeinsamkeiten hervor, die zwischen Lebensreform und theosophischen Okkultismen bestanden.
Ob es jetzt Gymnastik war, Yoga, Vegetarismus einerseits oder eben Suche nach höheren Wahrheiten in der Theosophie. Andererseits, das Ziel war ja sozusagen das Gleiche.
Ein typischer Repräsentant der Lebensreformbewegung war der symbolistische Maler Karl Wilhelm Diefenbach. Der Schöpfer mythisierender Traumtableaus pflegte als rauschebärtiger Frühhippie in Mönchskutte und Sandalen aufzutreten. Bis heute gilt der gebürtige Hesse als einer der Urväter der Alternativbewegung. Diesem Karl Wilhelm Diefenbach ist ein Schwerpunkt der Wiener Ausstellung gewidmet. In der Kommune Himmelhof, die der Künstler 1897 in Wien-Obersankt-Veit ins Leben rief, in dieser Kommune engagierte sich sowohl der Anarchist Gusto Gräser, der später die Schweizer Aussteigersiedlung Monte Verita gründete, als auch der Jugendstilmaler Hugo Höppener, genannt Fidus, ein rechtsextremer Theosoph, der sich Jahrzehnte später den Nazis andiente. Die Grenzen zwischen Technikbegeisterung und Esoterik waren fließend um das Jahr 1900. Viele hofften, mit neuen Technologien wie Film oder dem Einsatz von Röntgenstrahlen dem Übersinnlichen auf die Spur zu kommen. In diesem Pioniergeist sieht Matthias Dusini Parallelen zur Gegenwart.
Ich finde den heute wieder im Silicon Valley. Also wenn Techno-Oligarchen davon sprechen, dass sie ihren Geist in eine Cloud hochladen, dass sie ihre Körper optimieren bis hin zur Unsterblichkeit, dass sie den Mars besiedeln wollen, dann stecken da genau diese Ideen des wissenschaftlichen Okkultismus drinnen, den wir um 1900 sozusagen so als Komplementärmenge zu diesem eher hippiesken Esoterik-Ding kennengelernt haben.
Die Gärungen der frühen Moderne mit ihren gefährlichen Ambivalenzen, sie spiegeln sich vielfach auch im Heute. Beunruhigend eigentlich.
Okkultismus nicht als Gegenmoderne, sondern Teil von ihr. Günter Keindelsdorfer über eine Wiener Ausstellung. Ein Frontalporträt der Popkönigin Madonna, die sich mit 66 übrigens von Botox und Fillern verabschiedet hat und Falten jetzt bewusst zulässt. Die wird auf dem Gemälde von Sibylle Springer in Bremen wie ein Jan Vermeer-Porträt gezeigt. Sie befragt in ihrer Ausstellung Flecken- und faltenfreie Schönheitsideale unserer Tage von Frauen. Nur, sie überzieht das Porträt der Sängerin mit Blattsilber und das überdauernde Gemälde altert dann im Laufe der Ausstellung. Großformatige, verblassende Blumen oder Nachtfalter an den Wänden begegnen dem Besucher auch in Bremen. Was in vielen Museen unterrepräsentiert ist, wird in dieser Einzelausstellung zum Thema Sichtbarkeit von Frauen im Museum. Christine Gorni berichtet über Sibylle Springer, Ferne Spiegel.
Frauen aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit. Frauenköpfe und Frauengesäße. Frauen mit Sonnenbrille auf der Nase oder mit Kaugummiblase vor dem Mund. Pop-Ikonen wie Madonna, Patti Smith oder Nina Hagen und längst vergessene Künstlerinnen wie die Schwestern Barbara und Margareta Dietsch, die im 18. Jahrhundert Naturstillleben malten. Sie alle stehen im Fokus von Sibylle Springer. Jahrhundertelang waren Frauen die Mauerblümchen der Kunstgeschichte. Die wurde bekanntlich von Männern geschrieben und viele Künstlerinnen wurden übersehen. Sibylle Springer thematisiert das auf eigene Art und Weise.
Die Frauen waren eingeschränkt früher und ich möchte das eben verändern. Ich möchte den Blick schärfen für diese Position, aber ich will es auch verändern. Und meine Blumen, die ich male, sind gigantisch groß, raumgreifend und unübersehbar. Und das ist dann irgendwie so ein Verknüpfungspunkt.
Ihre großen Blumenbilder greifen Werke von früheren Künstlerinnen auf, wie die der niederländischen Stilllebenkünstlerin Rachel Rüsch. Aus ihren Blumensträußen lässt Springer aber Gesichter vergessener Künstlerinnen wachsen. Manche Leinwände bearbeitet sie mit Messern, bis sie eine reliefartige Wirkung bekommen und die Leinwand Teil der künstlerischen Arbeit wird. Auch mit Textilien arbeitet Springer. Eine aufgefächerte Blume nimmt fast den gesamten Boden des dritten Ausstellungsraumes ein. An den riesigen Blüten, Blättern und Blütenstempeln haben Springers Freunde mitgehäkelt, gestrickt und geflochten. Auch in die Riesenblume wurden Namen und Porträts von Künstlerinnen eingearbeitet. Sibylle Springer bezieht sich auf Werke ihrer Vorgängerinnen und interpretiert sie neu. Dabei sind konzentrierte, zarte und ästhetisch sehr schöne Arbeiten entstanden. Aber ihre Kunst ist immer doppelbödig. Genaues Hingucken lohnt sich, sagt die Kuratorin der Ausstellung Jessica Fritz.
Es gibt da immer eine zweite Bedeutungsebene. Es gibt da Brüche, Grenzen, die überschritten werden vielleicht auch teilweise. Da werden Themen aufgemacht, die verstörend wirken können. Und das ist wirklich ein sehr spannender Moment für mich. Wir gucken in die Vergangenheit, wir wollen die Gegenwart reflektieren und zwar immer mit Blick auf die Rolle und die Wahrnehmung der Frau oder besser gesagt der Künstlerin in der Gesellschaft.
Insgesamt werden 100 Werke von Sibylle Springer gezeigt, Gemälde, Zeichnungen, Textilarbeiten. Die meisten wurden noch nie ausgestellt, weil es nagelneue Arbeiten sind. In diesem Jahr entstanden die Farbe gerade mal getrocknet. Bei der Bildreihe der weiblichen Popstars befindet sich die spezielle Farbe sogar noch in einem chemischen Veränderungsprozess, sodass die Porträts von Britney Spears, Nina Hagen und Madonna während der Ausstellung schnell altern werden, anders als bei ihren Fotovorlagen, den zeitlosen Selbstinszenierungen der Stars aus den sozialen Medien. Sorgfältig und detailgenau malt und zeichnet Springer auf Leinwand und Papier. Sie strickt, knüpft und häkelt mit Wolle und Garn. Sogar Kunst zum Reinschlüpfen ist dabei, ein Pullover, in dessen Ärmel natürlich das Porträt einer italienischen Barockmalerin gestrickt ist. Schließlich geht es Sibylle Springer immer um die Rolle von Frauen in der Kunst. Weibliche Sicht auf weibliche Kunst ist auch für den männlichen Direktor der Kunsthalle Christoph Grunberg spannend.
Da ja Sibylle Springer so eine Form der Archäologie betreibt und der Forschung und doch uns auch eine ganze Reihe von Künstlerinnen hier näher bringt und man sieht natürlich schon, dass es eine unglaubliche Vielfalt gibt, dass es eine eigene Ästhetik gibt, die sie dann wiederum sehr schön interpretiert als eine Form des Widerstandes der Künstlerinnen, die sich hier gegen eine patriarchalische Gesellschaft behaupten.
Insofern reflektiert die Ausstellung Sibylle Springer ferne Spiegel auch, wie die Kunstgeschichte und vielleicht sogar die Kunst selbst aussehen könnte, wenn Frauen dort nicht jahrhundertelang ignoriert und vergessen worden wären.
Sagt Christine Gorni. Die Schriftstellerin Margaret Atwood hat sich jetzt mit Satire gegen die Verbannung von Büchern aus Schulbibliotheken in Kanada gestellt. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar hat sie auf der Plattform X eine Kurzgeschichte veröffentlicht, die so beginnt. John und Mary waren beide sehr, sehr brave Kinder. Sie bohrten nie in der Nase, hatten keinen Stuhlgang und keine Pickel. Mehr als 200 Bücher sollten ab Oktober aus Schulbibliotheken und Klassenzimmern in einem Teil der kanadischen Provinz Alberta verbannt werden, darunter auch Edwards international gefeierter Klassiker Der Report der Magd. Ein Roman über eine Diktatur, in der Frauen gezwungen werden, Kinder für wohlhabende Familien zu gebären. Pornografische Inhalte, so lautete die Begründung dafür, dass das Buch auf dem Index landete. Margaret Edwards selbst spekulierte aber, man wolle wohl verhindern, dass junge Menschen über Diktaturen nachdenken. Auf der Liste stehen nämlich auch Aldous Huxleys Schöne neue Welt und George Orwells 1984. Kurz nach der Veröffentlichung der ironischen Kurzgeschichte hat die Provinzregierung jetzt ihre Anordnung vorerst ausgesetzt. Die Liste solle überarbeitet werden, hieß es. Die Kulturszene in Österreich steht unter Schock. Der Wiener Journalist und Schriftsteller Niki Glattauer hat nämlich für morgen seinen Tod angekündigt. Er ist schwer an Krebs erkrankt und will durch einen legalen assistierten Suizid freiwillig aus dem Leben scheiden. Zuvor hat der 66-jährige österreichischen Medien ein ausführliches Interview gegeben, um, wie er sagt, einen Beitrag zu leisten zum Thema selbstbestimmtes und würdevolles Sterben. Meine Verwandten sind alle so elendiglich gestorben, erklärte Glattauer da. Das finde er so würdelos, er wolle so nicht sterben und er wolle so auch nicht im Gedächtnis seiner Hinterbliebenen bleiben. Niki Glattauer gilt in Österreich als Lehrer der Nation, denn er ist bekannt durch seine satirischen Bücher über das Thema Schule mit Titeln wie Mitteilungsheft, Leider hat Lukas oder Ende der Kreidezeit, ein bisschen Schule und der irre Rest des Lebens. Sein Bruder ist der Romanautor Daniel Glattauer, der Bestseller Wie gut gegen Nordwind geschrieben hat. Mit der Zeichnung Die drei Räuber hat Wilhelm Busch sein Gedicht über die kühne Müllerstochter illustriert, die durchaus brutal den drei Räubern das Handwerk legt. Im Zweiten Weltkrieg ging die Zeichnung verloren, doch jetzt kehrt sie ins Museum zurück und das kam so. Das Bild wurde zu einer Auktion in Zürich eingeliefert, da ergaben Nachforschungen, dass die Zeichnung früher zum Bestand des Berliner Kupferstichkabinetts gehörte. Und nach Gesprächen des Auktionshauses mit der Besitzerin der Zeichnung war diese bereit, das Werk dem Museum zu schenken.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute war das. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Zwei Themen dort, unter anderem vor der Sitzung des Koalitionsausschusses und Außenminister Wadefuhl in Indien. Ihnen einen guten Abend.